vorbeigefahren, abends um 11 Uhr in der Teestube. Und die erzählten uns dann, hört mal, uns ist eine Panne passiert. Wir haben in Köln auf einem Domplatz gesungen. Kölner Dom, große Platte davor, ne? Haben wir gesungen und dann ist jemand zu uns gekommen und hat gesagt, ich bin drogenabhängig, ich bin aus einer christlichen Therapie weggelaufen, ich bin total am Ende, ich möchte mich bessern, ich möchte da wieder raus, ich möchte wieder Jesus kennenlernen, könnt ihr mich mitnehmen? Und wir haben den jetzt hier dabei, was machen wir denn jetzt mit dem? Wir sind eigentlich noch zu euch gekommen, weil wir den gerne bei euch abgeben wollten. Und dann haben wir so darüber gesprochen, ne? Und haben gesagt, hört mal Leute, wir haben angefangen, wir nehmen die Leute in unsere Familien auf. Ihr seid auch eine Familie, ne? Da war ein junges Ehepaar bei. Nehmt ihr ihn doch auf, ne? Macht ihr das. Wir beraten euch, wir sagen euch, wie es gehen kann. Bei uns sind alle Plätze voll. Und das endete dann da, dass die Gruppe sagte, dieses Team sagte, also entweder ihr nehmt den oder wir bringen den jetzt zurück nach Köln auf die Domplatte und setzen den da wieder ab. So. Und ich dachte, das ist einfach der Fakt, ne? Wir müssen die Menschen lieb haben, denen wir von Jesus weitersagen. Und dann werden wir auch bereit sein, unsere Familien zu öffnen.
Du hast eine ganze Menge Leute mitgebracht, oder sagen wir mal einige, aus der Gefährdetenhilfe. Vielleicht könnt ihr uns jetzt doch ein bisschen mit reinnehmen in das, was ihr erlebt habt, und uns daran einfach Anteil nehmen lassen.
Gut, wir starten mit einem Lied und dann kommen wir nach vorne und stellen uns vor.
Ja, es ist ja üblich, dass in den Seminaren am Anfang gesungen wird und wir wollen euch einladen, mit uns ein Lied zu singen. Ein Lied, was...
Gefährdetenhilfe, Scheideweg, ihr habt gerade schon so ein wenig davon gehört. Es ist eine Arbeit, wie gesagt, aus Scheideweg, Nordrhein-Westfalen, in der wir mit Christen, überwiegend in der Freizeit ehrenamtlich engagierte Christen, heute 15 Gefängnisse besuchen. Dienstagsabends zum Beispiel fahren wir nach Köln in die JVA mit 30 Leuten, 15 gehen zu den Männern, 15 gehen zu den Frauen. Dann haben wir so einen gemeinsamen Start, kommen auch ungefähr gleich viele Gefangene in die Gruppe, haben einen gemeinsamen Start mit einem Lied und mit einer Andacht und teilen uns dann auf. Einer von drinnen redet mit einem von draußen. Eine Stunde lang, schließen zusammen ab und dann kommen wir nächste Woche wieder. Und durch diese Besuche, regelmäßigen Besuche, entstehen Beziehungen. Wir können mit den Gefangenen über Gott und die Welt reden, über das, was sie beschäftigt und über den Glauben. Wenn ihr heute, wenn ihr Dienstagsabend zum Beispiel in diesem Frauenbereich wärt, würde es euch erstaunen, bei den jungen Frauen, 14 bis 24 Jahre alt, fast alle durch die Droge völlig zerstört. Neben der Kriminalität ist die Sucht ein Riesenproblem. AIDS ist das nächste große Problem und Hepatitis C, was da dran steckt. Viel Hoffnungslosigkeit, aber auch viel Offenheit, über das Evangelium zu reden. Im Gefängnis finden wir Menschen, die total kaputt sind, die nie was anders kennengelernt haben als Szene. Und du triffst genauso den Fochtmanager oder den Apotheker oder den Mann aus dem Ministerium, die kriminell geworden sind, die auch da sitzen und schwer nachdenklich sind über ihr Leben. Eine gute Gelegenheit, das Evangelium weiterzugeben. Und dann fiel uns das, wie gesagt, schnell auf, wenn wir im Gefängnis von der Liebe Gottes reden, müssen wir hinterher Taten folgen lassen. Menschen aus dem Gefängnis leben in unseren Familien. Wir sind heute eine Gruppe von etwa 200 Leuten, die miteinander lebt. Und das tun wir nicht nur hier in Deutschland. Diese Woche haben wir ein Mitarbeiter-Ehepaar nach Kenia ausgesandt. Im Hochland von Kisumu starten die beiden mit einer kenianischen Familie zusammen eine Farm für Haftentlassene. Wir sind in den Gefängnissen Russlands mit unseren Mitarbeitern engagiert und in der Zentralasiatischen Republik Mongolei und besuchen viele Gefängnisse weltweit. Mit dieser Botschaft von Jesus und mit dem Gedanken, Menschen nach der Haft ein Zuhause zu geben. Dazu sind andere Bereiche gewachsen, Betriebe, die wir gegründet haben, in denen Menschen Arbeit und Ausbildung finden, viel im Bereich Freizeitarbeit. Und Seminare für Leute, die so etwas beginnen wollen. Aber wie passiert das eigentlich, dass ein Mensch straffällig wird? Wie sieht der Weg in die Kriminalität aus? Und vor allen Dingen, wie geht es denn dann wieder raus? Wie fange ich neu an? Jetzt aber mal ehrlich, Oliver. Wie war das denn bei dir?
Ja, hallo. Ich heiße Oliver. Ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite in Wuppertal in einer Firma im technischen Verkauf. Ich bin verheiratet. Ja, da hört sich alles ganz okay an soweit. Ich gehe in die Gemeinde bei uns und fahre mit ins Gefängnis montags. Aber da war nicht immer so. Ich bin geboren in Stuttgart, also ich komme gar nicht so weit weg von hier. Ich bin aufgewachsen in Mühlacker und habe dann so in Pforzheim meine Jugend verbracht. Und ich komme aus dem Elternhaus, mein Vater ist selbstständig. Also er war immer viel am Arbeiten und ja, ich habe das auch von klein auf eigentlich gelernt, dass das wichtig ist im Leben. Gute Schule machen und dann gute Ausbildung und arbeiten. Und ja, ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht nach der mittleren Reife als Mechaniker und habe, ja, ich war immer so mittelmäßig in der Schule, in der Ausbildung, das war immer so, ja, ging immer so durch irgendwie. Habe bei meinem Vater gearbeitet und irgendwann so mit 17, 18 fing das an, dass ich mir so gedacht habe, irgendwie ist das alles recht wenig, so arbeiten und Geld verdienen und irgendwann stirbst du sowieso, was soll das alles? Habe mich dann so aufgemacht, immer mehr so die Zeit abends in Diskotheken zuzubringen und habe dann auch recht schnell angefangen, in Diskotheken zu arbeiten abends und das war so eine ganz andere Welt, das war Spaß, es hat mir Spaß gemacht, hat mir Freude gemacht, da kam dann auch schnell Alkohol dazu. Ja, beim Alkohol blieb es nicht, da kamen dann die ersten Kontakte dann natürlich auch zu Mädchen dazu, da lief auch recht sehr schnell in den Diskotheken und ja, dadurch kam auch dann Haschisch schnell ins Spiel. Und das war so eine Entwicklung, die ging eigentlich unheimlich rasant. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit 16, 17, 18 das erste Mal so richtig weg war und dann immer öfter weg war und dann auch das erste Mal gekifft habe und da irgendwie so eine Welt gefunden hatte, die mir gefallen hat. Ich dachte, Mensch, irgendwie ist das was ganz anderes. Es ist nicht so leer, wie nur dort arbeiten und du musst was mitnehmen im Leben. Du wirst irgendwann sterben und was du nicht erlebt hast, wirst du nie wieder erleben und nimm das mit. Doch merkte ich auch so, dass mein Herz, so ein Loch im Herzen, das hat sich nie gefüllt, egal was ich gemacht habe. Ich habe dann versucht, immer mehr Drogen zu nehmen. Also ich war dann abends oft so betrunken oder zugekifft, dass ich selbst meinem Job in der Bar eigentlich nicht mehr nachkommen konnte und ja, nicht mal mehr das richtig hinbekommen habe. Tagsüber bei der Arbeit wurde ich nur deswegen weiter beschäftigt, weil die Firma meinem Vater gehört hat. Also wenn ich das heute so sehe, weiß ich, also jeder andere hätte mich längst rausgeschmissen gehabt. Aber ich wusste nicht, was mein Leben füllen sollte sonst. Es war alles so sinnlos und ja, so bin ich immer weiter auf die Suche gegangen nach dem, was eigentlich oder nach dem, was mein Leben erfüllen sollte. Ich habe immer mehr Leute kennengelernt, die auch mit Drogen gehandelt haben und das war für mich so das erste Mal so ein ganz tolles Gefühl, also Drogen einzukaufen und die dann zu verkaufen und zu merken, wie die Leute so nach mir geiern. Also die haben richtig darauf gewartet, bis ich komme, waren bei mir, haben mich besucht, waren immer ganz viele Leute in meiner Wohnung. Letztendlich habe ich da damals gar nicht so geschnallt, dass die da waren, weil ich derjenige war, der die Drogen hatte. Und ich fühlte mich ganz groß dabei, aber auch das hat mich irgendwie nicht erfüllt. Mein Herz war leer und irgendwie ging ich innerlich immer mehr kaputt. Die ersten Jahre dachte ich immer, das ist okay und was soll's und nimm mit, was geht. Doch irgendwann, so nach 2, 3 Jahren, 4 Jahren, das Spiel wurde immer tiefer, immer enger. Es kamen immer mehr auch harte Drogen dazu, Kokain, Heroin. Ich wurde immer leerer, immer kaputter im Herzen und dann wurde ich verhaftet, 92. Ich war auf einer Fahrt von Holland nach Deutschland. Da wurden wir auf einer Raststätte von der Polizei gestellt, die uns schon länger beobachtet hatte. Uns wurden die Drogen abgenommen. Ich wurde in Dienstlaken, das war Nordrhein-Westfalen, dann ins Gefängnis gesteckt. Hab dann dort 8 Monate in Untersuchungshaft gesessen. Und bin eigentlich damals nur deswegen herausgekommen, weil ich im Gefängnis Diabetes bekommen habe. Und man dann gesagt hat, okay, wollen wir den rauslassen bis zur Verhandlung. Ich habe dann damals 1 Jahr 8 Monate Gefängnis auf Bewährung bekommen und Man sollte eigentlich meinen, dass das ausreicht, um jemanden zu verändern. Ich muss sagen, es hat es nicht getan. Also ich habe knapp ein halbes Jahr durchgehalten. Danach habe ich genauso weitergemacht wie vorher, mit dem einzigen Änderung, dass ich sehr viel vorsichtiger war. Ich bin immer tiefer in die Droge gerutscht, konnte kaum noch arbeiten gehen. Es war alles recht verzwickt. Meine Eltern haben immer versucht, mir noch zu helfen, mich zu unterstützen. Sie waren auch recht hilflos und wussten eigentlich gar nicht, was sie so machen sollten. Aus heutiger Sicht meine ich, sie haben das Falsche gemacht, aber also meine Mutter hat mir immer Geld zugesteckt, so, damit ich nicht irgendwie klauen musste. Ja, mein Vater hat immer versucht, das Thema totzuschweigen und ja, sie waren einfach auch sehr hilflos, wussten nicht, was sie machen sollten. Dann habe ich versucht, Therapie zu machen. Man hat mir damals auf der Therapie gesagt, pass mal auf, du musst stark werden, du musst auf dich vertrauen und nur du alleine kannst das schaffen. Und ein halbes Jahr später nach der Therapie war ich wieder an dem Punkt angelangt, dass ich wieder Drogen genommen hatte und eigentlich immer merkte, wie schwach ich eigentlich bin, dass ich das überhaupt nicht kann, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, mein Leben zu verändern. Und so nach und nach machte sich so eine Hilflosigkeit breit. Ich merkte, dein Leben ist kaputt, du kriegst das gar nicht mehr geregelt und du schaffst es einfach nicht. Ich dachte dann auch, kamen große Zweifel mit hinzu und bin einfach unfähig und war es immer nur schon mittelmäßig und wahrscheinlich schaffst du es einfach nicht, bist einfach ein unfähiger Mensch, ein schlechter Mensch. Ja, und dann wurde ich auch substituiert vom Arzt. Da war so die letzten 2 Jahre, ich bin dann auch ans Heroin an die Nadel gekommen, habe dann das Spritzen angefangen. Morgens zum Arzt Methadon abholen, danach mit den Leuten, die man dort getroffen hatte, auf der Suche nach Geld. Dann, wenn man irgendwie Geld organisiert hatte, auf der Suche nach Kokain, um sich noch so ein bisschen so einen Kick zu besorgen nach dem Methadon. Ja, und so drehte sich das ganze Leben nur irgendwie um Geldbeschaffung, Drogenbeschaffung und ja, Arzt abhängen. Also es war einfach kaputt, es war so weit von kaputt, mir war so weit von klar, du wirst sterben, ne? Also du wirst das Leben nicht lange durchstehen, so. Du wirst entweder an einer Überdosis sterben, was ich dann bei Weilen gar nicht bedauert hätte, weil ich dachte, das geht sowieso nicht mehr weiter, oder du wirst an irgendwelchen Krankheiten oder Umständen sterben. Ja, und dann kam ich an so einen Punkt, dass ich sagte, ich will eigentlich gar nicht mehr leben, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Da war ich, ja, 28, 29, als ich gesagt habe, dein Leben ist am Ende. Das geht überhaupt nicht mehr weiter. Ich kann mich noch an so einen Punkt erinnern, da bin ich zur Drogenberatung gegangen. Also ich war dort Stammgast, ich kannte die Leute auch schon über viele Jahre. Und dann habe ich zu meiner Drogenberaterin damals gesagt, hör mal, ich weiß auch nicht, ne? Es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr. Ich gehe zu den Zeugen Jehovas oder so, weil das ist mir völlig egal. Hauptsache, ich komme irgendwie raus, ne? Und dann sagte sie, Moment, warte mal, ging ums Eck, ging in das Büro ihres Chefs. Was ich damals nicht wusste, ist, der ging in eine Gemeinde dort und der hat ihr eine Adresse gegeben. Sagte sie, pass mal auf, ich habe hier eine Telefonnummer für dich, bevor du jetzt irgendwelchen Mist machst oder sonst was, ruf da mal an. Und das war so im richtigen Moment, sage ich mal, ich wusste sowieso nicht, was ich machen sollte und ich habe diese Nummer genommen und sie sagte, pass mal auf, das ist keine Therapie oder sonst was, ruf einfach mal an, mehr kann ich dir auch nicht sagen, das ist auch keine offizielle Geschichte jetzt von uns hier. Ich habe dann dort angerufen, das war eine Telefonnummer von Christen, die auf Kreta Missionsarbeit machen und die kümmern sich dort um Alkoholiker, als ehemalige Aussteiger, die dort auf der Insel leben. Ich habe dann dort angerufen und der Mann am Telefon war unheimlich freundlich und er sagte mir, komm vorbei, kein Problem. Wenn Gott zu uns schickt, den nehmen wir auf. Und das kam mir schon recht komisch vor. Ich dachte so, flieg mal dahin und guck mal, was da läuft. Und ich habe dann auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die sagten mir alle, mach da bloß nicht, du kannst da nicht hinfliegen und so. Wer weiß, was das ist. Und du landest in irgendeiner Sekte oder sonst irgendwas, du kommst dort nie wieder raus. Mach das nicht. Und ich hatte das Ticket schon in der Tasche und dachte, okay, jetzt hast du schon und jetzt fliegst du auch dahin, egal was die sagen. Ich bin dann dahin geflogen und habe dann dort Christen kennengelernt und ich habe dort mit einem jungen Mann zusammengearbeitet. Der hat mir den ersten Tag, wo ich da war, von morgens um 8 Uhr bis abends um 9 in unserem Zimmer noch von Jesus erzählt. Am nächsten Morgen ging das genauso weiter. Und ich kann mich erinnern, es war noch nicht mal kurz nach dem Frühstück, da habe ich ihm gesagt, also mir fiel es wie Schuppen von den Augen, also was muss ich tun, um diesen Jesus kennenzulernen? Und wir haben dann zusammen gebetet und an dem Tag ist wie so ein Band um mein Herz gebrochen. Also ich kenne so eine, meine Mutter hat mir früher mal so eine Geschichte erzählt von einem Band um Heinrich der Wagenbricht hieß, also so ein, die Älteren kennen das vielleicht. Und es ging mir in dem Moment, wie wenn so ein eisernes Band, das um meine Brust gespannt war, das mit jedem Mist, den ich gemacht habe, immer enger wurde und mir immer mehr die Luft nahm. Und an dem Tag wurde dieses Band gebrochen, gelöst. Also ich konnte wieder frei atmen und ich habe so richtig gespürt, wie Jesus mir die Schuld vergeben hat und wie ich neu beginnen konnte. Und ja, irgendwo konnte ich so noch gar nicht fassen, was da passiert ist. Ich wusste nur, ich habe gespürt, wie dieses Verlangen, Drogen zu nehmen, weg war. Also ich, die ganzen Jahre, wo ich aufhören wollte, ich wusste, dass Drogen schlecht waren. Zum Schluss war mir das ganz klar, das brauchte mir keiner mehr erzählen. Aber ich konnte nicht aufhören. Ich habe das mal beim Gespräch im Gefängnis auch so verglichen mit, also wenn jemand mal Schokolade probiert hat, weiß er, wie die schmeckt. Und er kann diesen Geschmack nicht einfach wegnehmen. Er hat ihn drin und er kennt das einfach. Und so ging es mir mit den Drogen. Ich wusste, wie das wirkt und ich konnte es nicht wegnehmen. Und der Herr Jesus hat mir an dem Tag das weggenommen. Es war weg. Also ich hatte dieses Verlangen nach Drogen, war einfach weg. Und das ist jetzt über 5 Jahre her und ich habe seitdem auch keine Drogen mehr genommen. Ich habe danach die Gefährdenhilfe kennengelernt, durfte dort in eine Wohngemeinschaft einziehen und habe dort auch Leute kennengelernt, viele Freunde kennengelernt, die mir geholfen haben, das Leben so anders zu gestalten. Das Wichtigste war, Herrn Jesus kennenzulernen, aber ich hatte viele Jahre was ganz anderes gelebt. Mein Tag war ganz anders gestaltet. Ich musste erstmal ganz neu lernen, wie so ein normaler Alltag aussieht, morgens zu arbeiten und, Bibelstunde, Chor und die ganzen Sachen. Das war nicht immer einfach, vor allem da ich auch keine 20 mehr war. Ich habe dort auch meine Frau kennengelernt. Wir sind jetzt 1,5 Jahre verheiratet. Und ich merke einfach, wie der Herr Jesus von diesem Tag an, wo ich dieses Gebet gesprochen habe, mein Leben komplett verändert hat. Wieder was ganz Neues kam und mein Loch im Herzen gefüllt wurde und ich so einen neuen Sinn fürs Leben bekommen hat. Und ich merke, dass ich oft dazu neige, dann auch fast zu vergessen, was der Herr Jesus verändert hat. Man neigt dann so dazu, das Schlechte zu vergessen, aber es ist auch gut, sich immer wieder daran zu erinnern, wie das Leben gewesen wäre, wenn der Herr Jesus nicht gekommen wäre und nicht so eine Gnade geschenkt hätte.
Ja, das war eine harte Lebensschule für den Oliver bei der Gefährdenhilfe. Ich kann mich lebendig an eine Gärtnerausbildung erinnern. Ich will ja nicht sagen, wir haben den Bock zum Gärtner gemacht, aber das war so eine harte Sache für dich. Einfach mal was ganz anderes versuchen, draußen zu arbeiten, mit dem Ziel, was an der Persönlichkeit zu tun. Melanie, du bist gerade erwähnt worden vom Oliver, vielleicht kommst du auch mal nach vorne. Der Oliver ist durch die Sache mit der Droge, mit der Gefährdenhilfe in Kontakt gekommen. Du hast keine Drogengeschichte, bist eigentlich ein ganz bürgerlicher Mensch. Wie bist du in Kontakt mit der Gefährdenhilfearbeit gekommen?
Ja, also das war dadurch, ich bin ja in einer christlichen Jugendgruppe recht jung zum Glauben gekommen. 13, 14 war ich da ungefähr, weiß schon gar nicht mehr genau. Jetzt nochmal ganz kurz über diese Kontakte bin ich eigentlich auch mit der Gefährdetenhilfe in Kontakt gekommen. Das war aber auch zu einer Zeit, wo ich auch wirklich danach gesucht habe, eben Hilfe zu haben für mein Leben.
Ich dachte so, bei jemand, der aus der Kriminalität Christ wird, da setzt man das voraus. Das Leben war am Ende. Die Droge bringt das Leben ans Ende. Du sagst, bürgerlicher Mensch, früh Christ geworden, und bist trotzdem in die Krise gekommen. Jetzt aber mal ehrlich, wie kann denn sowas passieren?
Ja, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, ich bin halt sehr früh Christ geworden, aber ich habe einfach gemerkt, so war für mich nicht sehr einfach, wirklich so als Christ zu leben, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Also ich habe so mir mein Leben und mein Christsein vor allem auch immer sehr schwer gemacht. Ich habe mir immer selber einen Maßstab gesetzt, das merke ich auch heute immer noch, so einen gewissen Maßstab gesetzt oder so Ziele oder Bilder vor mir gehabt, so und so musst du leben. Und das schaffst du ja gar nicht. Ich habe immer gemerkt, also so wie ich bin und wie ich lebe, das ist ja das Allerletzte. Und also jetzt in meinen Augen, ne? Also ich war jetzt nicht so wahnsinnig Schlimmes oder so, aber ich habe einfach gemerkt, ich schaffe es nicht so zu leben, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie man als Christ leben sollte. Und das hat mich sehr bedrückt, das hat es mir sehr schwer gemacht, kam aber auch noch so dazu, Beziehungsschwierigkeiten, also so eine Beziehung zu einem Mann, die ich hatte. Er war auch Christ, aber wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, eine wirklich gute Beziehung zueinander zu haben. Also sowas Nettes, Normales, Schönes. Und da habe ich einfach gemerkt, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Nur Schwierigkeiten, immer nur Probleme in allen Beziehungen. Und das hat mich halt auch sehr melancholisch, sehr schwermütig gemacht. Also sehr oft, dass ich dann so depressive Gedanken hatte und dachte einfach, ach, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Schwierigkeiten, auf diesen ganzen Scheiß. Warum kann es denn nicht mal normal sein? Aber ich habe einfach gemerkt, die Beziehung zu Jesus, es gab immer Höhen und Tiefen, aber so wirklich raus kam ich aus diesem Kreislauf irgendwie nicht. Und ich habe einfach gemerkt, das muss ich ändern, das geht so nicht weiter.
Bei jemand, der kriminell ist, sagen wir, du musst deine kriminellen Kontakte abbrechen, du ziehst ein ganz neues Umfeld, lernst ganz andere neue Freunde kennen, fängst an, mit Jesus zu reden und dein Leben wird neu. Die Lösung kam für dich nicht in Frage. Was war denn deine Lösung?
Ja, also ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt dann so von der Gefährdetenhilfe gehört und dachte einfach, ich brauche irgendwas, wo ich von mir selber wegkomme, weil ich eigentlich mein größtes Problem war. Immer dieses Drehen um mich selber, um meine Probleme, um meine vermeintlichen Schwierigkeiten und so weiter. Und ich dachte, da musst du irgendwie mal rauskommen. Und ich habe halt vorher alleine gelebt, bin zwar auch in eine Gemeinde gegangen und so weiter, habe auch Freunde gehabt, aber ich merkte einfach, das reicht nicht. Wenn ich zu Hause bin, allein in meiner Wohnung, meine Gedanken gehen wieder rund. Und dann habe ich gedacht, ist vielleicht für mich die Lösung, wirklich mal in so eine Wohngemeinschaft von der Gefährdetenhilfe zu ziehen. Ich habe das jetzt erstmal nur für einen Zeitraum von einem Jahr mir so gedacht. Habe halt dann sozusagen eigentlich die Zelte in Siegburg, wo ich vorher gewohnt habe und gearbeitet habe, so hinter mir abgebrochen, Wohnung aufgelöst und so weiter. War für mich aber kein Problem. Ich dachte, na gut, mal gucken, was auf mich zukommt. Und habe da eigentlich so ein bisschen die Lösung erstmal gesehen, halt in so eine Wohngemeinschaft einzuziehen und ein neues Umfeld zu bekommen, vielleicht auch neue Aufgaben und einfach da rauszukommen aus diesem Drehen um mich selber und einfach in der Beziehung zu anderen Leuten, die ja da unweigerlich einfach da sind in so einer Wohngemeinschaft, da rauszukommen.
Das würdest du sagen, ist ganz wichtig. Gemeinschaft leben und eine Aufgabe haben, nicht ständig mit sich selbst beschäftigt sein.
Ja, auf jeden Fall.
So eine Persönlichkeitseigenschaft nehme ich ja mit. Ich könnte mir ein bisschen vorstellen, dass du so einen leichten Hang zur Melancholie vielleicht immer noch verspürst und auch bei dir merkst, wie der Junkie gefährdet ist, wieder Drogen zu nehmen, bist du gefährdet, in deine Geschichte zurückzufallen. Wie lebst du heute damit? Was ist dir eine Hilfe, einen geraden Weg, einen klaren Kurs zu gehen?
Ja, also wie gesagt, das war eigentlich von Anfang an, war es immer so eine Berg- und Talfahrt. Mal ging es mir besser, mal ging es mir schlechter, mal wieder besser und so weiter. Und es ist eigentlich auch heute so, dass ich immer noch merke, da habe ich hier und da Schwierigkeiten. Und ja, ich muss einfach dann lernen, umzudenken und halt einfach auch im Gebet dran zu bleiben, dass Gott mir einfach hilft. Auch diese falschen Gedanken, die ja oft einfach auch da sind und auch diese Vorstellungen und so weiter, diese Latte, die ich mir selber so hochhänge, dass er mir da einfach auch hilft, das ein bisschen runterzusetzen und mich auch dabei, mir zu helfen, dass ich mich dabei ertappe. Es ist halt, einfach auch viel im Gebet, in der Hoffnung, dass Gott mir da hilft. Aber ich habe halt schon gemerkt, es ändert sich, es bessert sich und ich merke halt, es war halt auch ein neuer Abschnitt, wo jetzt ich den Oliver geheiratet habe. Ist halt auch nochmal eine ganz andere Sache, wo sich diese Sache einfach auch verändert, ne? Wo man in einer Zweisamkeit lebt und ja, das verändert sowas natürlich auch. Kommt natürlich auch dazu.
Gut, Melanie, vielen Dank. Wir hören ein Lied von der Petra. Also alles wirkliche Afrikaner hier. Tempo hat schon gestimmt, Rhythmus auch. Kann ich nur sehr empfehlen. Ist eine wunderschöne Gegend, Afrika. Und die Knäste sind ein lohnendes Missionsgebiet. Spontan, Schwester Ursel, du stehst zwar jetzt nicht auf dem Programm, aber ich möchte dich nach vorne bitten in Sachen Interview. Wo ich dich so schräg von der Seite sah, dachte ich, du wärst ein interessanter Interviewpartner zum Thema Gefährdendenhilfe. Ich kann dich leider nicht mehr fragen, ob du möchtest. Das hat den Hintergrund. Schwester Ursel hat, ich weiß gar nicht, 5 Jahre mitgelebt, sechs Jahre mitgelebt in einer Wohngemeinschaft der Gefährdetenhilfe in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern ist landschaftlich total schön, hat viele Probleme. Kriminalität ist ein Problem dort und Schloss Wendorf ist ein altes Gutshaus, was wir wieder aufgebaut haben am Rande der Mecklenburger Seenplatte, am Rande des Müritz-Nationalparks. Leben 2 Familien, die Menschen aus dem Gefängnis aufnehmen. Heidnisches Gebiet, hätte ich fast gesagt. Die Kirche hat kein festes Bein. 15% Kirchenzugehörigkeit da oben. Ich habe das mal so mitbekommen, wie Leute, nachdem du vorbeigegangen bist, dich dann unterhielten. Da ist eine Nonne, habt ihr das gesehen? So sehen Nonnen aus. Also auch gar keine evangelische Tradition. Schwester Ursel, wie war das für dich, in solch eine Wohngemeinschaft zu ziehen? Das muss doch ein enormer Umbruch gewesen sein, eine enorme Umstellung zu dem, was du früher gemacht hast.
Ja, einerseits schon. Andererseits würde ich sagen, nicht ganz so heftig. Ich habe ja hier in Stuttgart-Freiberg auch schon Kontakte gehabt zu Menschen, die am Rande lebten, eine Obdachlosigkeit so ein Stück weit, die ausgegrenzt waren aus der Gesellschaft. Ich habe 6 Jahre in Fürsorgeunterkünften in Stuttgart gearbeitet. Und das war so die Hochschulvorbereitung, glaube ich, für Mecklenburg-Vorpommern. Schön war, dass ich von Anfang an eben in der Gefährdetenhilfe eingebettet war in christliche Mitarbeiterschaft. Wir haben wirklich als Familie miteinander gelebt. Wir waren Christen miteinander, die dieses Ziel hatten, in diesem Gebiet Menschen für Jesus zu erreichen. Und zwar auf möglichst allen Ebenen. Ihr müsst euch vorstellen, Wendorf ist ein Dorf, so kurz nach der Wende mit etwa 185 Einwohnern, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Das Gutshaus war so die Zentrale dieses Dorfes. Frisch gebaut, renoviert, für eine Mark damals noch gekauft. Man kann ein Schloss kaufen für eine Mark, stellt euch das mal vor. Das haben 4 Männer getan von der Gefährdetenhilfe und 25 Pfennig dafür bezahlt. Allerdings mit der Auflage, dieses Schloss zu renovieren. Das hat ein bisschen mehr gekostet. Aber Jesus hat viel von Betriebswirtschaft verstanden, hat mal einer gesagt. Denn am Ende der 3-jährigen Bauzeit war dieses Schloss dann auch bezahlt. Also so gut wie. Das ist schon eine großartige Sache. Auch ein Zeichen, dass Gott diese Arbeit wollte. Der Kontakt zu den Menschen im Dorf hat sich nicht einfach gestaltet. Könnt ihr euch vorstellen, Drogenleute, kriminelle Leute wollte man nicht unbedingt da in der Nähe haben. Da gab es richtig heftig auch Druck. Aber es hat sich verändert, weil die jungen Leute, die von Anfang an hier schon mit ins Schloss eingezogen sind, das zu ihrer eigenen Sache gemacht haben. Gesagt haben, wir wollen hier die Dörfler überzeugen. Wir wollen ihnen einfach erzählen, warum das für uns wichtig ist, hier zu leben, hier ein Zuhause zu finden und auch einen normalen Kontakt zu den Dörflern zu bekommen. Das war mir auch von Anfang an wichtig. Und ich habe so, ja, vielleicht so ganz eigene Aufgaben gehabt und auch einen eigenen Weg, um das Vertrauen der Dörfler zu gewinnen. Ich habe nämlich den Auftrag gehabt, den Garten zu machen. Ich habe nie in meinem Leben einen Garten gemacht. Das war eine echte Herausforderung für mich. Ich musste einen riesengroßen Garten, müsst ihr euch mal vorstellen, der war überhaupt noch nicht urbar gemacht. Das mussten wir irgendwie bearbeiten und ich hatte keine Ahnung. Und das ist natürlich dann klasse, wenn man als Westler auf einen ostdeutschen Menschen oder auf mehrere zugehen kann und sagen kann, Also es tut mir leid, ich weiß nicht richtig, wie das geht. Können Sie mir sagen, wie man Kartoffeln pflanzt? Ja, sagt dann der Bauer Strunz, kann ich schon was zu sagen. Was wollen Sie denn pflanzen, Frühkartoffeln oder Spätkartoffeln? Ich sage, ja, möglichst beides. Ja, sagt er, dann müssen Sie bei den Frühkartoffeln morgens um 6 Uhr aufstehen und die pflanzen und bei den Spätkartoffeln mittags um 12. Naja, also erst habe ich gedacht, er meint das ernst. Seine Frau fing an zu lachen. Ich dann auch natürlich, aber das war so die Ebene, auf der wir miteinander geredet haben. Und ich glaube, es war für die Ostdeutschen eine richtig tolle Sache, dass da mal so eine westdeutsche Schwester keine Ahnung hatte. Und man konnte ihr mal so richtig beibringen, wie man von der Pike auf so einen Garten bestellt. Und auf diese Weise haben wir echt Freundschaft geschlossen miteinander. Das war ein gutes Hin und Her mit der Gefährdetenhilfe. Wir haben die Kühe vom Bauern Strunz eingetrieben, wenn die weggelaufen waren. Die haben uns ihren Traktor zur Verfügung gestellt, wenn wir den brauchten für irgendwelche Sachen. Wir haben alte Frauen, die drohten zu vereinsamen, mit hineingenommen in unsere Arbeit. Sie haben uns geholfen, wenn es den Rieseneinkauf der Wohngemeinschaft zu bestellen gab, jede Woche. Unsere Mütter waren noch jung, noch alle noch einige Kinder dabei, die mussten ihre Kinder zum Einkauf mitnehmen. Man hat 3 Einkaufswägen gehabt für diese große Wohngemeinschaft, 2 Kinder noch dabei. Ihr könnt euch vorstellen, wie das dann im Aldi los ist, was da los ist. Und das war toll, wenn dann eine ältere Dame mit dabei sein konnte und mithelfen konnte. Über diese ganz normalen Kontaktwege haben sich Beziehungen entwickelt. Und 40 Jahre Sozialismus, realer Sozialismus, haben den Glauben immens zurückgedrängt, sicher nicht total ausgelöscht, das würde ich nicht sagen. Wir haben manche Traditionen auch angetroffen, aber es galt wirklich Glauben vorzuleben. Und das war eine tolle Sache, hat mich immer fasziniert bis heute.
Ja, dazu hast du mitgelebt in einer dieser Familien mit Jungs, mit Frauen zusammen, die aus dem Gefängnis, aus der Drogenszene, aus der Verwahrlosung nach Schloss Wendorf gezogen sind. Was war denn dein Eindruck? Was würdest du sagen, was brauchen diese Jungs und Mädchen, die dort ankommen, besonders? Und was war das, was du ihnen geben konntest?
Ja, was brauchten sie besonders? Ich glaube, sie brauchten einfach eine Hand. Jemand, der bereit war, sie auszuhalten, so wie sie sind, wie sie gekommen sind. Sie sind ja nicht als Christen gekommen. Sie sind einfach aus der Not herausgekommen. Es war ihnen egal, zwar nicht so ganz, sie haben das akzeptieren müssen und wollen dann auch, dass wir als Christen zusammengelebt haben und dass das auch dann sie was angeht. Aber das war nicht Voraussetzung, dass sie Christen waren. Wir wollten ihnen wirklich etwas vorleben. Das bedeutete aber auch, dass wir selber transparent leben mussten. Wir haben unsere Schwächen auch mitbekommen, das ist normal. Aber es war nicht immer einfach, für mich auch als Schwester nicht. Hier im Mutterhaus und auch in der Arbeit, in der ich vorher drin war, habe ich viel, viel mehr als Einzelner gelebt. Das heißt, ich habe ja vorwiegend draußen gelebt. Also da verselbstständigt man sich auch ein ganzes Stück weit. Aber hier war ich transparent, ich war beobachtbar, 24 Stunden am Tag. Ausgenommen die Zeiten, in denen man geschlafen hat. Aber sonst immer im Zusammenarbeit, im Zusammenleben mit den anderen. Die Jungs von der Szene haben meine Schwächen gut erkannt und knallhart auch benannt. War nicht so einfach immer. Gleichzeitig musste ich auch lernen, denen mal zu sagen, dass man der Schwester nicht unbedingt das Butter vom Brot runternehmen kann. Wie geht das? Wie kann man sich verständigen, sodass das nicht nur eine Streicheleinheit ist, sondern dass man sich auf einen Weg mitnehmen kann? Dazu gehört, dass man ehrlich ist, dass man sich entschuldigen kann, dass man aber auch konstruktive Vorschläge hat und dabei dranbleibt. Und das haben wir versucht miteinander. Und da hat sich eine ganze Menge entwickelt. Und ich muss sagen, ich finde das eine großartige Sache, gerade auch als Schwester in einem solchen Zusammenhang zu leben. Ich als älterer Mitarbeiter, ich war damals auch schon etwas älter, habe sicher auch so ein Stück ruhender Pol bedeutet für die jungen Familien, die ja schon viel Verantwortung getragen haben. Aber sie haben immer wieder auch deutlich gemacht, es ist wichtig für uns, dass du da bist. Ganz wichtig fand ich, für die Leute zu beten, für alle zu beten. Immer wieder neu um Kraft und sie auch immer wieder zu ermutigen, dass wir das miteinander tun, dass wir das nicht vergessen, sondern darauf warten, dass Gott uns Lösungen zeigt, dass Gott uns beschenken kann, dass wir uns Zeit nehmen, auch in der Bibel zu lesen, miteinander uns auszutauschen drüber, einander zu erklären, warum, was, wie ist. Ja, auf diesem Weg glaube ich schon, dass wir einen guten Weg zusammengegangen sind dort.
Ja, das war eine gute Zeit und ich denke, die haben wir auch in dankbarer Erinnerung. Hat sich vieles bewegt und wir leben daraus, dass wir so unterschiedliche Menschen sind, die das Leben teilen mit den Jungs und Mädchen, die zu uns kommen. Vielen Dank, Schwester Ursel. Ich möchte den Till bitten, dass er nach vorne kommt. Till, du bist Wahl-Baden-Württemberger, kann man das so sagen?
Ich bin in Bayern.
Ist das Bayern da unten,
wo
du bist?
Das ist Bayern, ja.
Ah, entsetzlich.
Das ist 5 Kilometer.
5 Kilometer zur württembergischen Grenze. Also, aus unserer Perspektive vom Norden her ist das nicht so klar zu identifizieren. Ja, du lebst jetzt in, wie heißt der Ort, wo du bist?
Das heißt Engishausen.
In einer Gemeinschaft, die auch wieder Menschen aufnimmt, die aus kaputten Lebensverhältnissen kommen. Und das kommt sicher ein Stück daher, dass du diese Hilfe selbst mal bekommen hast.
Genau.
Junge aus bürgerlicher Familie. Deine Eltern stehen, glaube ich, ganz anständig im Leben. Was hat dich von der Bahn gebracht?
Was hat mich von der Bahn gebracht? Also, meine Eltern, die stehen ganz anständig im Leben. Aber was immer so ein Problem war, war das so das Zwischenmenschliche bei uns in der Familie. Ich weiß so, das fing, glaube ich, mit der Schule an. Also, so, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Schulprobleme hatte, aber ich hatte es, glaube ich, ab der ersten Klasse. Und ab da war eigentlich nur noch so Streit bei uns zu Hause. Es ging so darum, ich musste einen ordentlichen Schulabschluss schaffen und was werden, halt meine Eltern haben beide studiert. Das war Minimum, was ich auch machen sollte, mindestens einmal studieren oder irgendwie sowas. Und dann war das aber schnell klar, dass ich das nicht bringe oder dass das nicht bei mir rauskommt. So. Und dann gab es immer eine Menge Stress und Streit. Und das hat mich dazu getrieben, irgendwann mal so mit 13 Jahren damals zu sagen, ich werde diese Familie verlassen.
Ja, vielleicht ganz kurz. Kriminalität, kaputtes Leben. Was hat das in dir zerstört? Was hat das für dich bedeutet?
Was hat das in mir zerstört? Also in mir waren alle zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört. Das gab es nicht mehr. Ich hatte mit keinem Menschen mehr was zu tun. Ich habe eine Zeit auf der Straße gelebt, im Gefängnis verbracht und in verschiedenen Wohngemeinschaften und eine Menge Drogen genommen und diesen ganzen Apparat, so was der Oliver wohin erzählt hat, im Grunde aus seinem Leben durchlaufen. Und das, was macht das kaputt in einem Menschen? Das macht einen so absolut beziehungsunfähig und so vom Gesellschaftlichen her, man kann nicht mehr arbeiten, man kann nicht mehr normalen Tag leben. Ne? Mhm. Also ich bin meistens nicht mehr vor 3:30, 4 Uhr nachmittags aufgestanden, meistens nicht vor 3:30, 4 nachts ins Bett gegangen. Und ich war nicht mehr erreichbar für keinen Menschen.
Du bist du ja auch eingezogen in eine christliche Familie, in solch eine Wohngemeinschaft bei der Gefährdetenhilfe. Und ich denke mir, das müssen ja mindestens 2 dicke Herausforderungen gewesen sein. Einmal die christliche Geschichte, die Sache mit Jesus. Und dann das andere, so Beziehung leben. Aus der Unverbindlichkeit in so eine dichte, enge Beziehung, wie die in der Familie besteht. Wie ist es dir ergangen bei diesem Umzug?
Da willst du echt wissen.
Wir haben die Sache ja hinter uns, wir können ja jetzt offen drüber reden.
Ja, das war 1998, bin ich in so eine Wohngemeinschaft eingezogen, dann tatsächlich. Und das war irrsinnig schwer auf allen Gebieten. Das war dieses vorher war ich immer für mich allein, ich konnte machen, was ich wollte, ich hab auch gemacht, was ich wollte, und dann war ich auf einmal nicht mehr allein. Ich habe mit jemand anderes zusammen im Zimmer gelebt. Und
Juan, komm mal als Tatzeuge nach vorne. Das warst du, ne? Ihr zwei habt auf einem Zimmer gelebt. Kommst du mit dabei? Dann
zusammen.
Erzähl schon mal weiter. Der Juan sagt uns die Sache gleich aus seiner Sicht.
Okay, nein. Ja, also wir haben zusammen im Zimmer gewohnt. Ich war quasi rund um die Uhr unter Beobachtung, bewacht, kontrolliert, ob ich nicht wieder anfange, irgendeinen Scheiß zu bauen. Und dann kam natürlich die ganze christliche Geschichte, wie du schon treffend bemerkt hast, noch hammerhart da drauf. Also ich habe mich vorher nicht viel mit der Bibel oder mit irgendwelchen Christen auseinandergesetzt. Aber von meinen Eltern habe ich schon erfahren gehabt, so dass das Christliche was ganz Schlimmes ist. Und das ist, wo man sich am ehesten noch von fernhalten muss. Wenn man, also, deswegen bin ich da, also ich bin da nicht so ganz unvoreingenommen rangegangen, du erinnerst dich. Und dann, ja, also wir haben eine Menge Bibel lesen müssen und reden müssen, bis ich das irgendwann mal begriffen habe.
Vielleicht an der Stelle, Juan, das könnte ja so die Horrorvorstellung sein. Du lebst auf dem Zimmer und dann zieht der Till zu dir, so wie er sich selber beschrieben hat, beziehungsunfähig und erweckungsbedürftig, und das wusste er noch nicht. Wie war denn das für dich? Wie seid ihr miteinander klargekommen?
Na, ich hatte schon ein paar Jahre vorher in der Wohngemeinschaft gelebt. Na, ich glaube, der Till, der war noch der angenehmste. Ja, also es hört sich vielleicht schlimm an, aber ja, man kann sich ja vorstellen, wie es ist, wenn man so eng zusammen lebt. Und dann hatte ich auch so eine gewisse Aufgabe, achte ein bisschen drauf, dass das gut läuft mit ihm. Und das ist ja schon bei den kleinsten Dingen. Heute muss ich sagen, vielleicht war ich zu streng in manchen Dingen. Und naja, aber es war schön, auch zu erleben, wie der Till sich so auch geistig entwickelt hat. Ich weiß, er kam ja und sagte, es gibt keinen Gott und ich glaube da nicht dran, und meine Eltern haben mir das gesagt. Und so mitzukriegen, dass er sich damit befasst hat und auch Antworten gefunden hat da drin. Und ja, wir haben uns auch unterhalten darüber. Und ich komme ja selber auch aus so einem Problem. Ich war auch drogenabhängig und dadurch konnten wir uns gut austauschen, hatten ziemlich dasselbe erlebt. Und ich hatte auch erlebt, dass Jesus mich frei gemacht hat. Und ja, das ist auch gut, wenn man einen hat, der da schon rausgekommen ist und sagen kann, der Glaube an Jesus ist die letzte Lösung, das ist die einzige Chance, um Leben zu verändern.
Mhm. Till, was war der Umbruch bei dir? Was hat diesen Umbruch bewirkt hin zu Jesus und hin zu der Bereitschaft, die Beziehung zu anderen zu suchen?
Also ich, als ich eingezogen bin, bin ich natürlich mit dem Gedanken eingezogen, ich höre jetzt auf, Drogen zu nehmen. Also das war das Ziel für mich eigentlich so, ne? Und jetzt war das für mich natürlich unheimlich schwierig, in der Wohngemeinschaft mit Christen zusammenzuleben. Ich bin in die Gemeinde gegangen, ich habe einen Gottesdienst besucht, Bibelstunde und all so Dinge, und ich konnte damit eigentlich nichts anfangen. Also mir war das alles so sehr komisch und ich fand das so ein bisschen, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe gedacht, entweder lebst du hier und änderst dein Leben, hörst auf, Drogen zu nehmen und so weiter und so fort, dann aber mit diesem Gott und mit Jesus, und dann auch nur so, weil das anders nicht funktioniert. Das war mir sehr klar. Und die Alternative war, ich gehe zurück nach Remscheid, auf die Straße oder in die Wohnung und nehme wieder Drogen. Und das war, das hat sich über ein paar Monate hergezogen. Aber das ist so eine gewisse Unruhe, also so dieses Hin- und Hergerissensein. Das war nicht klar, was mache ich jetzt? Und das war ein unmöglicher Zustand für mich, zu merken, ich habe keine richtige geregelte Zukunft. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hinlaufe. So, ne? Und dann irgendwann abends nach der Teestube haben mich Jürgen Kindl zum 30. Mal gefragt, und hast dich jetzt endlich bekehrt? Und dann habe ich gesagt, nein, aber gleich. Und dann bin ich nach Hause gegangen zum Jörn, und dann habe ich ihm gesagt, ich habe jetzt echt genug. Ich muss jetzt umdrehen und alles ändern, ansonsten läuft es voll daneben. Und dann haben wir gebetet, und dann fing es an, sich zu verändern.
Ja, wir fragen jetzt gleich so in die Gegenwart hinein. Dann fing eine Veränderung an, ein Prozess, der ja einige Jahre gedauert hat. Du bist jetzt aus dieser Wohngemeinschaft ausgezogen, hier an die bayerisch-baden-württembergische Landesgrenze, übernimmst selbst Verantwortung für andere Menschen. Du, Juan, bist auch nicht mehr in der Wohngemeinschaft, bist verheiratet, Familienvater. Ihr tragt beide Verantwortung. Letzte Frage an euch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was gibt euch die Sicherheit, nicht wieder rückfällig zu werden? Das ist ein Riesenthema. Mancher ist auch in dem Elend wieder verschwunden, aus dem er herausgekommen ist. Was ist eure Sicherheit?
Ja, das ist jetzt mittlerweile schon 13 Jahre her, die Sucht. Aber es ist auch nicht aus dem Kopf und nicht vergessen. Und ich weiß, dadurch, dass ich das früher auch oft ausprobiert habe, aufzuhören mit Drogen, und ich habe es nie geschafft, weil immer wieder der Rückfall kam. Und das einfach die einfachste Lösung war, mit Problemen umzugehen. Und heute weiß ich, weil Jesus auch mein Leben verändert hat, dass ich das nur schaffe, wenn ich auch mit Jesus weiterhin lebe. Wenn ich anfange, mein eigenes Leben zu leben, und das geht ja auch, nach ein paar Jahren Christleben kann man ja auch für sich entscheiden, ja, das ist besser für mich, oder ich lasse das jetzt mal wieder zu in meinem Leben, das kann ja nicht so schlimm sein. Einiges ist klar, ich schaffe es nur, wenn ich in einer engen Verbindung zu Jesus lebe und auch in so Situationen, wo ich schwach bin, zu beten, Gott um Hilfe zu beten, weil ich weiß, in diesen Situationen, da kann nur Gott mir helfen, weil ich da eigentlich nicht stark genug bin, ne? Und das Schöne ist auch, in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen zu leben, und das ist auch ein Schutz für einen.
Es gibt die Gewissheit, also diese, ich kann das so ähnlich sagen, vielleicht die Veränderung, die ich erlebt habe, die wäre ja normal auch gar nicht möglich gewesen. Und das gibt mir Mut, dass ich da auch die Kraft hätte. Ich muss sagen, ich bin echt bis jetzt eigentlich in die gesegnete Situation gekommen, dass ich auch nichts angeboten gekriegt habe oder so, ne? Über Jahre weg, ne? Und natürlich, ich stehe in einer verantwortungsvollen Situation. Das gibt nochmal mehr, vielleicht auch vom Pflichtgefühl her, dass man sagt, so, wenn ich das nicht sauber vorleben kann, dann kann ich auch keinem bei mir in der Wohngemeinschaft erzählen, ich möchte dir empfehlen, anders zu leben oder so, ne? Und weiß ich auch nicht. Ich kann nur darauf vertrauen, dass der Herr mich da weiter bewahren wird.
Ja, okay. Ich denke, wir sollten füreinander beten und in dieser Gemeinschaft leben. Es gibt diesen Satz von Paulus, den finden wir im 1. Thessalonicher 2. Da sagt Paulus, Vers 18, wir waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes Anteil zu geben, sondern an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Wir waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes Anteil zu geben, sondern an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Wir denken, das ist die große Herausforderung, die sich vielen von uns stellt. Manche Menschen können wir nur für Jesus gewinnen, wenn wir ihnen nicht nur das Evangelium geben, sondern unser Leben. Das gilt allemal für Menschen aus dem Bereich Sucht und Kriminalität, sicher für manchen anderen auch. Wir wollen euch auch mit diesem Nachmittag ein bisschen Mut machen, euer Leben mitzuteilen, neben dem Evangelium, das ihr weiter sagt. Ich danke euch, und wir schließen mit einem letzten Lied ab.
Ich möchte ein Lied singen, das heißt, der Schein trügt. Wir haben eine Menge gehört aus dem Leben von Oliver, von Juan und von Till. Und ich denke, vieles haben sie ganz ähnlich erlebt. Und viele Leute, die zu uns kommen, haben das eigentlich so erlebt, wie das dieses Lied beschreibt, was ich singen möchte. So dieser Traum von Liebe, von Frieden, von Geborgenheit, von Angenommensein, wie der Till das auch beschrieben hat, der das nicht bei sich zu Hause gefunden hat und woanders gesucht hat. Und ja, viele Leute suchen das, was sie ja in ihrem Umfeld nicht finden, zu Hause, dann vielleicht in der Droge. Und ich glaube, wenn mehr Leute wüssten, dass genau das, was ins Menschen reingelegt ist, nämlich die Suche nach Erfülltsein, nach Sinn im Leben, das, was wir heute Morgen im Gottesdienst gehört haben, wenn das mehr Leute wüssten, dann müssten weniger Leute drogenabhängig werden. Und das ist mein Wunsch, dass wir als Christen einfach auch vielen Leuten das weitergeben können und ja, anderen Leuten eine Hilfe sein können.
Ich möchte euch herzlich Danke sagen für eure Ehrlichkeit, der ihr erzählt habt. Und gleichzeitig möchte ich aber auch vielleicht jetzt am Schluss, das meine ich, das passt, auch Gott Danke sagen dafür, dass er wirklich gezeigt hat, dass er ein Leben verändern kann. Und das kann uns ganz viel Hoffnung machen, auch da, wo wir selber stehen, wo wir fast nicht mehr glauben können für uns selber, dass er in uns Dinge verändern kann. Wenn er Droge drin ist, in der Suchtabhängigkeit lebt, der muss wirklich einen Schnitt wagen. Und das müssen andere auch tun. Und vielleicht können wir jetzt doch noch still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass das wahr ist, dass du ein Leben verändern kannst und dass bei dir kein Ding unmöglich ist. Danke, dass dein Leben von so ganz anderer Art ist, dass bei dir diese tiefe Liebe ist, die in den Schmutz sich hineinwagen kann und die gleichzeitig eine Kraft hat, eine Erlösungskraft. Und das brauchen wir heute sehr, jeder von uns. Bitte löse du uns auch von den Dingen, die uns festhalten und die wir so ängstlich verbergen. Bitte lass uns das erfahren, dass du diese Kraft auch in unserem Leben heute, 2005 Pfingsten, realisieren kannst. Und bitte hilf uns, ehrlich zu werden, vielleicht auch das Gespräch zu suchen, dass wir wirklich auch verändert in unseren Alltag zurückkehren können. Wir geben dir die Ehre, wir beten dich an, dich, den Herrn von Golgatha, und danken dir für deine große Liebe. Amen. Wenn ihr das Gespräch gerne sucht mit den Einzelnen von der Gefährdetenhilfe, drüben auf der Wiese haben sie einen Stand, bieten auch Literatur weiter an. Könnt ihr dir herzlich eingeladen.